Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Feature zur RPC 2013. Im letzten Jahr hatten wir ja schon zusammen mit anderen Podcast und zusammen mit Tavernen beschäftigt und dieses Jahr geht es um Ritter und Burgen. Bei uns eher um Ritter als um Burgen und darum haben wir uns auch einen Experten dazugeholt, Mittelalter- und Ritterexperte Daniel Neugebauer. Herzlich willkommen.
Das wäre zu viel, ist gut, ja.
Für Galileo wird es 100%.
Für Galileo reicht's, ja.
Und mit mehr wollen wir uns nicht messen. Nein, das nicht. Aber gut, ein Ritter zu Pferd ist so gut wie 80 Männer zu Fuß, ist so das überlieferte Beispiel dieser Panzer auf Pferden, muss man ja fast sagen, in ihren Plattenrüstungen. Ein langer Weg, der dahinter steckt, bis man zum Ritter wird. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie der Weg dorthin aussieht oder aussah im Mittelalter.
Ja, er war zumindest lang und beschwerlich, denn im Alter von 7 Jahren ging es eigentlich schon los. Da wurde dann der Knabe aus den Händen der Frauen genommen und in die Obhut der Männer gegeben. Dann wurde er als Page angestellt. Die Ausbildung fand dann meistens von Bruder, Vater oder auch von einem angestellten Tutor statt. Kennen wir vielleicht noch aus der Verfilmung von Der König auf Camelot, Die Hexe und der Zauberer heißt er auf Deutsch. Da hat dann Merlin als Tutor sozusagen die Ausbildung von Ward übernommen. Naja, und dieser Knabe musste dann verschiedene Dinge lernen. Also es fing dann an mit Reiten, Schwimmen, die Vogeljagd, der Faustkampf und auch das Bogenschießen für die Jagd. Und wenn diese Ausbildung dann abgeschlossen war, das war so ungefähr mit 14, dann wurde er in den Rang eines Knappen überführt. Und musste dann auch das Elternhaus verlassen. Die Ausbildung fand dann irgendwo anders statt. Am besten war es, wenn man den Jungen irgendwo an einem der Fürstenhöfe unterbringen konnte, weil sich da immer ein Karrieresprung ergeben konnte, weil auf den Jungen konnten andere aufmerksam werden. Da trieben sich sehr viele Adlige rum, sehr viele wichtige Leute, die ein Interesse an dem Jungen entwickeln konnten und ihn dann auch fördern konnten, was da ganz gut war. Die Aufgabe, die der Knappe dann übernahm, das Kämpfen mit dem Schwert, dem Streitkolben oder der Axt zu lernen. Anschließend lernte man dann das Anrennen mit der Lanze und alle anderen Kampffertigkeiten, die man so als Ritter können muss. Allerdings war das nicht alles. Er muss nämlich auch noch das Tanzen und Hofieren lernen, mit Brettspielen umgehen können und auch Manieren lernen. Es gab dazu damals extra so ein Erziehungsbuch, das dann so wichtige Ratschläge enthielt, wie dass man mit seinem eigenen Löffel essen soll und abgenagte Knochen wieder nicht in die Schale legt, die auf dem Tisch steht, sondern anderweitig entsorgt. Und man sollte auch, wenn man Essen im Mund hat, nicht wie ein Vieh trinken. Das klingt alles ganz witzig, aber das Problem ist, dass der Knappe seinen Herrn überall hin begleiten musste. Und dieses Knappenleben war ziemlich hart und gefährlich, weil er eben auch in die Schlacht ziehen musste mit seinem Herrn und dann ihm eben die Waffen anreichen musste und so weiter und so weiter. Das heißt also, wer das Knappenleben tatsächlich überlebt hat, der konnte sich dann glücklich schätzen und wurde dann zum Ritter geschlagen. Und dieses Ritterschlagen hat sich so im Laufe der Zeit ein wenig verändert, Patrick, richtig?
Ja, ich meine, man muss generell, glaube ich, sagen, dass das Rittertum sich ja auch immer verändert hatte. Also was du jetzt beschrieben hast, ist ja die klassische Ritterepoche. Das ist natürlich dann die Phase, wo das Rittertum auch schon etabliert war. Da waren es dann häufig ja auch nur noch Adlige, die das werden konnten. Früher in der vorigen Zeit ging es eher darum, kann man sich diese Ausrüstung leisten, und wer immer sich diese Ausrüstung leisten konnte, so ein Kettenhemd ist ja nicht ganz billig gewesen, und auch heute, wenn man sich das irgendwie für Lab macht, kostet das, glaube ich, immer noch sein gutes Geld, aber damals war es natürlich noch sehr viel mehr wert. Also wer sich sowas leisten konnte, ein Pferd und entsprechende Ausrüstung, war eben quasi sehr schnell ein Ritter. Das wurde dann eben später weiter institutionalisiert. Dann kam es eben auch zu dem Ritterschlag selber. Da kann man gleich nochmal was zu sagen. Und im späten Mittelalter und als dann Söldner mehr und mehr aufkam, ging das Rittertum dann ja auch wieder so ein bisschen zurück. War dann aber wirklich auch die die High Society, würde man heutzutage sagen, der Gesellschaft, also Ritter zu sein, war dann was Besonderes. Es hat sich damit aber auch eben so eine Änderung dieses des Ritterwerdens, des Ritterschlages quasi ergeben, also in der klassischen Epoche, von der wir jetzt hauptsächlich zehren, weil das, glaube ich, die ist, wo man den Ritter als deutlichsten noch hervorheben kann.
Es ist einfach diese schöne romantisierte Form des Ritters.
Genau.
Also das ist das, was wir bei Pendragon spielen. Da spielen wir den klassischen romantisierten Ritter.
Ich glaube, das ist generell dieser Rittertyp, der dann, wenn man einen Ritter spielt, so ein bisschen mitschwingt immer. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu, wie so Ritter im Rollenspiel dann auftauchen. Aber bei diesem, in dieser Zeit war der Ritterschlag eben auch wirklich was Besonderes. Schwertleite genannt, ein sehr festgelegtes Ritual, was es gab. Man musste einen Tag schweigen, dann anschließend die Nacht knien vor dem Altar verbringen, um auch dann die Götterfürchtigkeit dann wahrscheinlich zu symbolisieren. Und dann wird rituell das alte Leben abgewaschen mit einem rituellen Bad. Danach bekommt man dann seine Sporen zum Beispiel, das Schwert wird einem gegürtet und die Rüstung angelegt. Und mit dem Wappenrock und dem eigenen Wappen wird das Ganze dann rituell beendet und man wird eben zum Ritter geschlagen in dem Sinne.
Das war ein wirklicher Festtag, der dann da stattfand. Also der Ritter hatte dann auch an diesem Tag so eine rituelle Kleidung. Er hatte so ein rotes Gewand, was die was als Mahnung galt, als Pflicht, Blut für die Kirche zu vergießen. Er hatte schwarze Strümpfe, die den Tod symbolisierten und die Sterblichkeit. Und anschließend noch einen weißen Gürtel, der dann die Keuschheit seines Leibes zeigen sollte. Wenn er dann mit diesem Schwert zum Ritter geschlagen wird, dann war das dann so, dass auch der Priester zuvor sowohl den Ritter als auch das Schwert segnete. Und anschließend, wenn dann alles gelaufen war, dann gab es reichlich Musik und Tanz und der frisch gebackene Ritter musste sich natürlich auch sofort im Turnier beweisen, ob er denn auch ein guter Ritter wird. Und dann gab es dann auch noch so ein kleines Spielchen, dass der Ritter versuchte, auf das Pferd aufzuspringen. Das gibt es auch bei Pendragon als kleine Regelvariante noch dabei, als Mechanismus. Und dann gab es aber auch noch diesen typischen Ritterschlag, wie wir ihn oft in Filmen sehen, nämlich wenn einer das Schwert auf die Schulter bekommt. Was hat's damit auf sich?
Also soweit ich das gesehen habe, ist das dann in der späteren Zeit entstanden, als gerade dieses, da müsstest du, glaube ich, mehr zu sagen können, fällt mir. Also ich habe hier nur stehen, dass das irgendwann abgelöst worden ist, dieses Ritual. Aber ich würde vielleicht noch, bevor wir zu der Abwandlung unter diesem neuen kommen, vielleicht nochmal darauf hinweisen, das ist natürlich ein sehr langes Ritual. Du hast das jetzt auch mit dem Fest und so weiter beschrieben. Wenn man jetzt sich in wirklichen Kriegen befindet oder Kreuzzügen befindet, gab es dort auch schon eine kürzere Form, wo Knappen dann sehr schnell auch zu Rittern geschlagen worden sind, um dann im Kampf gegen die Heiden oder was auch immer dann auch als Ritter auftreten zu können und man so schnell auch Nachschub an wirklich kämpfenden Einheiten hatte. Also auch da gab es dann in solchen Situationen, wenn die Zeit eben nicht da war, auch eine Kurzvariante. Und die ist dann meines Wissens dann später eben auch immer stärker geworden mit diesem rituellen Berühren des Schwertes auf Schulter und Kopf, wo dann der Ritterstand, wo das zum Ritterstand übergegangen ist. Nach den Informationen, die ich hier habe, eben ist dann damit dieses langwierige Ritual in der Folgezeit mehr und mehr verdrängt worden.
Ja, also im Mitte des 13. Jahrhunderts war das in Frankreich, also da ist es zumindest bezeugt, da wurden dann die Ritter über diesen Ritterschlag eben dann zum Ritter geschlagen. Und das war eben, ganz früher war es dann so, dass es noch nicht mal mit dem Schwert gemacht wurde, sondern mit der Handkante wurde der Knappe dann auf den Nacken geschlagen und anschließend mit dem Schwert an der Schulter berührt. Ich meine, das zeigt natürlich schon an, es ist eine sehr kriegerische Variante, wenn man mit dem Schwert direkt zum Ritter geschlagen wird. Das heißt also, sowas fand dann auch gerade auf Schlachtfeldern statt, wie du schon sagtest. Ja, wenn der Ritter dann endlich zum Ritter geschlagen war, das erste Turnier hinter sich gelassen hat, dann begann für ihn die Zeit der, wie es so schön heißt, Aventüre und Queste. Und er musste seinen Ruhm mehren. Aber er hatte auch noch eine sehr große Last zu tragen. Denn von einem Ritter erwartete man diverse Tugenden, die sich auch alle im Laufe der Zeit so entwickelt haben. Und man kann die ganz grob in drei Aspekte unterteilen, nämlich einmal Tugenden, die aus dem Lehnswesen herstammen, dann die Tugenden, die sich aus dem Christentum entwickelt haben und schließlich die Tugenden, die sich aus dem kulturellen Leben entwickelt haben. Ich möchte die Tugenden kurz einmal vorstellen und dann kommen wir auch zum rollenspielerischen Aspekt. Die ersten Tugenden, die aus dem Lehnswesen stammen, das sind diejenigen, die besagen, dass er dem Dienstherren treu sein muss, dass er gehorsam und respektvoll sein sollte und auch Tapferkeit zeigen soll, wenn es darauf ankommt. Die Tugenden aus dem Christentum beinhalten dann die Punkte, dass man christliche Heiligtümer und die Kirchen schützen sollte, ebenso wie alle Wehrlosen und Schwachen verteidigt, dagegen Ungläubige und Ketzer bekämpft, nicht nach Beute gieren soll, großzügig sein soll gegenüber den Armen, den Kranken hat man beizustehen und schließlich soll man auch noch ein gottgefälliges Leben führen. Das ist ein ganzen Haufen Arbeit, den ein einzelner Ritter da tun muss. Und ich bin mir ganz sicher, das sind alles Idealvorstellungen gewesen, die nur die wenigsten Ritter erfüllen konnten.
Ja, ich meine, man muss ja auch, das Raubrittertum gab es ja nicht umsonst, ne? Also völlig Ritter, richtig, die ihr Lehen hatten und dort nicht vernünftig mitgewirtschaftet haben oder nicht vernünftige Erträge ihrer Ansicht nach herausziehen konnten, die dann auch gerne mal über den Nachbarn hergefallen sind mit irgendwelchen Fadenscheinigungen, Begründungen, um ein bisschen Geld noch dazu zu verdienen, in Anführungsstrichen. Der König war weit weg und so konnte man dann eben sich so ein bisschen was dazu verdienen, in Anführungsstrichen.
Bei König Artus war das dann immer Bruce Saint-Petit, der auf sehr schnellen Pferden unterwegs war und ganz viele schlimme Dinge getan hat, wie zum Beispiel alle Ritter eingefangen hat und sie festgehalten hat. Und anschließend konnte man dann Lösegeld erpressen von den Familien. Und dann gibt es ja auch noch das Problem, es kann ja nur einer das Lehen verwalten. Wenn du aber noch zwei Brüder hast, sitzen die sozusagen rum und machen gar nichts. Die waren dann meistens die landlosen Ritter, die dann unterwegs waren, um ihren Ruhm zu mehren. Das waren dann diese fahrenden Ritter.
Ja, und was man vielleicht noch sagen muss, so ein Raubritter hatte ja auch den Vorteil, der wusste, wie er zu kämpfen hat, ne? Also selbst Stimmt. Wenn man sich über den aufgeregt hat, ist schwierig dann gegen ihn vorzugehen, weil im Fall eines Krieges stellt der dem König wahrscheinlich die besseren Kämpfer zur Verfügung, als man es vielleicht selber kann. Und dann am Ende unterliegt man dann bei sowas womöglich. Also die Tugenden waren ein schönes Ideal der damaligen Zeit, wie es ablaufen sollte, aber richtig dran gehalten ist dann nochmal die andere Frage, ne?
Es gibt noch die letzten Tugenden, die sich eben aus dem kulturellen Leben dann so entwickelt haben. Und das beinhaltet dann, dass man maßvoll und besonnen handeln sollte, ausgeglichen und gelassen sein soll, sich stetig und beharrlich einem angestrebten Ziel annähern soll. Großmut und Freigebigkeit sollte gezeigt werden. Man sollte höflich sein, wohlerzogen natürlich und sich gegenüber Frauen ehrerbürtig verhalten. Das ist auch nochmal ein Punkt, der dann eben in diesem Minne-Gedanken fortgetragen wird. Und auch das sind alles Punkte, die in diesem Pendragon-Spiel sehr gut angesprochen werden. Aber ich soll ja nicht die ganze Zeit über Pendragon erzählen. Auch wenn das wirklich sehr schön ist, um einen Ritter zu simulieren.
Ja, ich meine, man muss ja vielleicht, womit wir dann, glaube ich, auch ganz gut den Übergang schaffen, ist ja die Frage, wie kann man das mit dem Rollenspiel verbinden? Das war jetzt eine schöne Geschichtsaufriss in einer Viertelstunde, wenn man so will. Aber was hat das Ganze mit Rollenspiel zu tun? Da ist Pendragon natürlich eins der Systeme, die sich wirklich darauf festgelegt haben, man kann da im Prinzip nur Ritter spielen. Es gibt ja noch andere Systeme, die das Rittertum in gewisser Weise in den Mittelpunkt stellen. Also Game of Thrones hat das ja in einer gewissen Form, zumindest für die männlichen Charaktere, aber eben auch nicht ausschließlich. Ich würde auch mal behaupten, ohne es jetzt weitergespielt zu haben, im Cthulhu-Mittelalter spielen Ritter natürlich unter Umständen, je nachdem wie man da eine Kampagne spielen will, eine gewisse Rolle, aber gerade wenn man so eine Kreuzfahrerkampagne spielt, wie sie rausgekommen ist, hat das ja sehr stark mit Rittern zu tun.
Die DSA-Ritter gibt's auch.
Ja, wobei, das wäre jetzt so der nächste Aspekt gewesen. Natürlich gibt's sie im Fantasy-System in gewisser Weise auch. Also bei DSA gibt's ganz klar Ritter, da gibt's auch Pagen als spielbare Klasse. Aber es ist da natürlich schon ein bisschen, das Rollenspielsystem ist nicht darauf fokussiert. Also bei D&D gibt's, wer ist dann, glaube ich, der Paladin, hatten wir vorhin mal überlegt, der diesem Klischee oder diesem Rittertyp den Tugenden am ehesten entspricht. Häufig sind es dann ja aber eher generell kämpferische Typen, die diese Tugenden so ein bisschen beiseite lassen. Aber auch da tauchen sie natürlich auf, aber immer mit einer verschiedenen Gewichtung. Wie wichtig und wie zentral ist das Rittertum und sind Ritter für das Rollenspiel? Und da würde ich schon sagen, dass da Pendragon und auch Game of Thrones in gewisser Weise dieses Rittertum sehr stark aufgreift, auch mit dem Hintergrund von Lehnswesen und Lehnen, die man dort hat und wo es um Ruhm und Ansehen geht.
Wenn man sich diese Tugenden nochmal so ins Bewusstsein zurückruft, Ritter sein ist konfliktreicher Stoff. Konflikte sind generell gut, weil sie etwas in Gang bringen und weil das interessant ist, gerade auch im Rollenspiel. Aber wenn man sich jetzt von der Spielleiterseite her sich die Gruppe anschaut und wir spielen, sagen wir mal, wir spielen ein ganz normales Fantasy-System und da haben wir dann eben den Ritter drin als Figur neben dem Dieb, dem Bogenschützen und dem Magier, dann hat man da immer ein gewisses Problem. So ein Ritter hat seine Vor- und auch seine Nachteile innerhalb von einer Spielrunde. Fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Was ist denn einer der Vorteile, Patrick, wenn ich jetzt hier einen Ritter spiele in deiner DSA-Runde?
Ich meine, da geht es jetzt, glaube ich, Vor- und Nachteil, können wir jetzt, glaube ich, nicht so ganz klar trennen. Aber
Das
weil,
geht so ineinander über,
genau,
das stimmt.
weil die Tugenden natürlich eine große Motivation liefern, ne? Also die Schwachen zu schützen zum Beispiel ist ein klassischer Aufhänger im Fantasy-System, ne? Du musst die Leute nicht mit Geld locken, denen nicht sagen, ihr kriegt hier so viel Dukaten, wenn ihr es macht. Nein, da ist ein armes Dorf, das wird bedroht von irgendwelchen finsteren Monstern. Ich bin ein Ritter, ich bin dafür da, diese Leute zu schützen und das ist meine Berufung und damit werde ich mir hier einen Namen machen und ich ziehe aus, um dieses Dorf zu schützen. Und wenn ihr mir nichts dafür geben könnt, weil ihr ganz arm seid, dann macht das auch nichts, weil ich mache das einfach nur, weil es mein Job ist quasi.
Du spielst den guten Typen, der hier alles selbstlos macht und auch noch so geschickt ist, dass er Dinge tun kann. Das ist auch noch ein Punkt. Ja? Also der Ritter ist ausgebildet, er kann das. Er ist sozusagen perfekt dafür, um die Schwachen vor den Drachen zu schützen oder vor was auch immer.
Aber um vielleicht damit auch direkt den Nachteil zu bringen, diese Tugenden erfordern natürlich auch ein gewisses Herangehen an Probleme und an Aufgaben. Ein ehrvolles Auftreten zum Beispiel ist die Frage, lässt das sowas wie Folter zu? Ist das nicht unehrenhaft und womöglich so dagegen so vorzugehen?
Das ist die typischen Rollenspielrundenprobleme,
Das
ne?
sind, genau,
Also.
das ist im Prinzip geht's, du musst mit einem Ritter in der Gruppe, wenn du ihn nach diesen Tugenden spielen willst, musst du eine gute Gruppe haben. Also eine, die eben, ja gut, ist immer so relativ, ne? Aber die eben die Tugenden auch vertritt, die auch großzügig, hilfsbereit und ähnliches auftritt und nicht dann anfängt mit den Bauern, die gerade genug zu essen haben, noch zu verhandeln, wie viel Geld man denn kriegt, wenn man die Monster da jetzt tötet, ne? Sondern die dann auch bereit sind, einfach loszuziehen.
Wenn man sich einfach mal an die Fantasy-Literatur der, ich glaube, 80er erinnert, die Drachenlanze zum Beispiel, da hat man eine typische Abenteuergruppe gehabt, die aus allen möglichen zusammengemischt wurde, mit allen möglichen Gesinnungen auch dabei, also eine typische D&D-Runde. Und dann hatte man eben Sturm dabei, den Ritter, der eben auch seinen Kodex verfolgte. Und das hat oft zu Reibereien geführt. Das ist einfach so ein Punkt, der dann da ist. Man kann darin eine Chance sehen, man kann darin auch eine Belastung sehen.
Ich meine, wir hatten da ja schon die letzte Episode, glaube ich. Also
Genau.
gut, ihr wisst ja nicht, wann, ich weiß ja nicht, wann ihr das hier hört, aber wir hatten ja schon mal eine Episode dazu, wo wir genau dieses Gruppenbilden eingebaut haben. Und natürlich, das kann auch funktionieren, kann auch interessante Reibereien bringen, wenn du einen Ritter hast, der immer in strahlender Rüstung vorangehen will und den der ganze Rest egal ist, sozusagen, der für das Gute per se steht und so ein paar Leute hast, die natürlich da so ein bisschen das noch hinterfragen und den vielleicht manchmal auch auf einen richtigeren oder logischeren Weg zurückführen, weil sowas kann ja auch ein Himmelsfahrtskommando sehr schnell werden. Das kann natürlich dann interessant sein, trotzdem muss man dann ja das Gruppengefüge befragen und sich die Frage stellen, wieso ziehen die überhaupt zusammen durch die Gegend, wenn du ständig diesen Konflikt hättest. Also es muss einen gewissen Grundkonsens dann ja geben. Aber um vielleicht dann wieder einen Vorteil aufzubauen oder da reinzubringen, kann das natürlich auch eine große Stärke sein, wenn man dann eine interessante Gruppe macht, die sich um diesen Ritter vielleicht aufbaut. Also den Ritter als zentrale Figur zu sehen, vielleicht ein Pagen dazu, ein, zwei Bedienstete, wie auch immer, dann damit auch zu spielen und eine interessante Themengruppe vielleicht zu machen, wo es dann genau mit dem Ritter im Zentrum geht. Also beispielsweise bei einem Kreuzfahrt, beim Kreuzfahrtszenario. wo man dann, heißt das Kreuzfahrt? Kreuzzug, okay.
Kreuzfahrer ist aber auch richtig.
Okay, wo man dann eben den Ritter hat, der aufzieht ins Heilige Land und dort dem christlichen Ruf folgt und man trotzdem eben eine Menge Leute hat, die zu seinem Tross dazugehören. Oder bei Game of Thrones ist es ja so, dass man ein Haus spielt, wo ja nicht zwingend alle Ritter sein müssen. Oder der, also Ritter ist, wenn man Game of Thrones sich anguckt, ja auch nicht unbedingt immer der zentralere Begriff. So manche Lehnsherren sind ja da auch schon etwas reiferen Alters. Aber dass man eben ein Haus hat, wo Ritter dann durchaus eine zentrale Rolle spielen oder der Lehnsherr, aber auch viel sich drumherum ergeben kann. Und trotzdem hat man so eine zentrale Figur, die auch ein Motto mitgeben kann für eine Kampagne.
Außerdem gibt es noch den Vorteil, dass, wenn man jetzt den Ritter nochmal als Einzelfigur betrachtet, der Ritter allerdings selber schon sehr viele Kontakte und möglicherweise auch eine Organisation mit sich bringt. Schließlich ist er einem Lehnsherrn untertan. Er hat im Idealfall eine Familie, die möglicherweise von Orks getötet wurde in einem Dorf. Das weiß man nicht. Aber er wurde auch an einem der Fürstenhöfe ausgebildet oder wurde von irgendjemand anderem ausgebildet. Das heißt also, er bringt an sich schon so ein gewisses Grundkontingent an NSCs mit, die der Spielleiter benutzen kann und die dann auch sehr schön zu Abenteueraufhängern werden können, wenn eben der Lehnsherr Probleme hat oder eben sein alter Ausbilder auf eine Tour gegangen ist, von der er nicht zurückgekehrt ist und so weiter. Dann gibt es noch den Punkt mit der Organisation. Es gibt Ritterbünde, die dann eben hier zusammen nach irgendetwas streben, je nachdem, was ihr gewähltes Ziel ist. Bei D&D in den Vergessenen Reichen war es so, dass es Paladinorden gab und auch Ritterorden und die haben alle ihr eigenes Ziel gehabt und man musste sich auch anstrengen, um in diesen Orden reinzukommen. Das heißt also, auch da gibt es schon eine sehr schöne Art der Belohnung. Töte für uns den Drachen, damit du hier in den Orden reinkommen kannst. Ist ein sehr schöner Abenteueraufhänger, nach dem man auch lange streben kann, sozusagen.
Ja, auch das ist natürlich gleichzeitig Vorteil wie auch unter Umständen Nachteil, denn sowas bringt natürlich auch Verpflichtungen mit sich. Also, wenn der Lehnsherr in Gefahr ist oder ein Krieg aufkommt, dann hat der Ritter die Verpflichtung, aufgrund seines Lehens und seiner Stellung, dann seinem Lehnsherr oder seinem Land dann auch zur Seite zu stehen und dort auch einzugreifen und aktiv zu werden und nicht einfach irgendwo in den Wäldern sich lustig auf die Suche nach irgendwas Belangloserem zu machen. Ne? Wenn der Lehnsherr ruft, dann muss man ihm eben folgen und kann nicht einfach mal eine Jagd veranstalten, zum Beispiel. Also da besteht dann noch eine ganz klare Verpflichtung für ihn und dann natürlich gegebenenfalls auch für die Gruppe, dort einem Ruf des Lehnsherrn zu folgen. Wie gesagt, das hatten wir ja schon mal, sowas ist natürlich auch ein guter Abenteueraufhänger, auch das Motivation dann für Gruppen. Und was man unter Umständen berücksichtigen muss, ist, dass es natürlich eine gewisse Hierarchie in der Gruppe geben kann. Wenn man sonst immer relativ gleichberechtigte Gruppen spielt, muss man sich jetzt dann schon die Frage stellen, wie das dann womöglich aussähe, wenn man nicht eine Gruppe aus Rittern hätte, wie bei Pendragon, da spielt die Hierarchie dann wiederum keine große Rolle. Aber wenn man jetzt eine Gruppe um ihn aufbaut, dann hat man den adligen Ritter, seinen Pagen und ein paar Bedienstete, wie auch immer. Damit ergibt sich automatisch ein gewisses Gefüge, das natürlich sowohl intern, je nach Typ des Ritters, mehr oder weniger arrogant rübergebracht werden kann, aber natürlich auch nach außen hin, weil er ist dann immer die Person, die angesprochen wird, die eine Bedeutung für die Leute außerhalb sehr viel größer hat als eben der Bedienstete, der da mitreist.
Man kann dann nur hoffen, wenn man dann schon jemanden hat, der einen Ritter spielt, dass er dann auch mit der Verantwortung und der Macht, die er dann hat, gerade durch seinen Status vielleicht, damit auch umgehen kann und nicht davon verführt wird, anschließend seine anderen Mitspieler herumzukommandieren, was sehr schlecht ist. Aber auch da hatten wir schon Erfahrungen in der Runde. Es gab mal jemanden, der den Knappen von einem Ritter spielte und der hat immer das getan, was der Ritter ihm aufgetragen hat. Es war einer der passivsten Spieler, die ich je gesehen habe. War sehr beeindruckend.
Okay.
Ist, glaube ich, nicht jedermanns Geschmack. Wäre mir persönlich auch zu langweilig.
Man muss ja da auch noch berücksichtigen, Ritter haben ja nicht nur ihre kämpferischen Fähigkeiten, wie wir gerade gehört haben, sondern gerade auch aufgrund dieser Kontakte auch ihre sozialen Fährtigkeiten. Wenn
Ja,
man jetzt so
stimmt. Wichtiger
Rollenspielgruppen,
Vorteil.
das ist einerseits ein Vorteil, aber andererseits natürlich auch ein bisschen ein Nachteil unter Umständen, wenn man seine Gruppen so nach den Aufgaben ein bisschen aufteilt, ne? Also du hast dann den Kämpfer, du hast den, der sich um Sozialkontakte kümmert, gekümmert, du hast den Zauberer und du hast hier noch irgendwie was, so jetzt mal ganz aus dem Bauch raus, ne? Dann hast du natürlich womöglich die soziale und die kämpferische in einer Person schon vereint, ne? Das heißt, man muss immer noch gucken, wo können die anderen denn glänzen, wenn du quasi den Ritter so zentral hast. Auch das muss man dann bei so einer wirklich zugespitzten Konstellation, wir reden jetzt nicht davon, wenn man einfach das so damit reinmixt oder die Hierarchien nicht da sind. Aber wie kriegt man das dann, muss man das beim Gruppengefüge ein bisschen berücksichtigen.
Kommt natürlich dann auch tatsächlich auf den Typus des Ritters an, den man hat. Also
ja, und
auch
den
auf
Spieler,
das System.
Genau.
Die Sache ist ja wirklich, also je nachdem, wenn ich jetzt D&D spiele, dann werde ich als Paladin, da habe ich einen hohen Charisma-Wert, das gibt mir den Bonus auf soziale Fertigkeiten. Allerdings werde ich dann meine Punkte nicht unbedingt alle nur auf soziale Fertigkeiten verteilen. Das ist nicht der Punkt.
Ich meine, das hängt ja auch, wie gesagt, stark vom Spieler ab. Ich kann mir auch gut vorstellen, du spielst einen Ritter, der das quasi geworden ist in seinem Amt, weil er eben der Erstgeborene ist oder was auch immer. Aber der ist eigentlich zu dumm für diesen Job, um es mal so zu sagen. Bei dem wäre natürlich dann hilfreich, wenn du einen Spieler hättest, der ihn dann unterstützt bei den sozialen Kontakten quasi, ne? Und andererseits kann es natürlich auch sein, du hast den
Don Quixote.
Ja, du hast den charismatischen schlauen, netten Ritter, der irgendwie mit seiner Rolle als Kämpfer nicht so ganz klarkommt. Das sind natürlich interessante Konstellationen dann auch fürs Rollenspiel, weil dann diese Machtposition, die er hat, ja auch mit Schwächen kombiniert ist und nicht dieser idealisierte Typ ist, den man vom Ritter eben sonst sich so vorstellt. Eben sowohl charismatisch und nett und gewandt, wie auch gleichzeitig der große Kämpfer.
Natürlich, das ist doch der große Reiz daran. Ich finde das toll, aber ich habe mir sagen lassen, dass viele Leute romantische Ritter langweilig finden. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Patrick, kannst du mir vielleicht sagen, warum das so ist?
Ich kann es auch nicht verstehen. Nein, ich weiß es nicht, aber ich finde, Ritter haben so schnell, sehr schnell den Ruf, erstens sind sie alle gleich. Also jeder Ritter, wenn du einen Ritter spielst im Rollenspiel, dann weiß jeder sofort, ja, der ist eben so ein romantischer Ritter und so weiter. Zum einen das und zum anderen ist natürlich genau diese Frage von, was kann der alles und ist der nicht, der hat diese gesellschaftliche Stellung, der kann womöglich gut soziale Geschichten und der kann womöglich gut kämpfen, ist natürlich dann auch so ein, ja, overpowered will ich jetzt nicht sagen, ne, weil das ist ja eine Balancing-Frage vom System her, aber da kann natürlich auch einfach aufkommen, dass man sagt, dass man neidisch auf den Ritter ist vielleicht.
Ich glaube, das ist der Punkt. Die Leute, die neiden alle dem Ritter seine gute Rüstung, seine gute Ausrüstung, die er auch schon hat. Er hat ein Pferd und kann dann auch noch damit kämpfen vom Pferd aus, kriegt dann nochmal Boni und so weiter. Naja, ich glaube ja, dass die meisten Leute einfach heute Dark Fantasy spielen wollen. Die Leute wollen keine guten Helden mehr spielen, die müssen alle irgendeinen Makel haben, der Makel macht die Leute interessanter. Das ist der Punkt. Die Paladine, rechtschaffen, gute Paladine zu spielen, ist langweilig. Es ist, das hat man schon 100.000 Mal gesehen. Das sind typische Pulp-Helden, die sehr einseitig sind, weil sie nur gut sind. Und das führt dann eben sehr oft zu Langeweile. Ich kann das in der Form nachvollziehen, aber ich glaube, dass jede Rolle Tiefe erlangen kann dadurch, dass man sie eben ein bisschen aushöhlt. Es ist eben dann, unter der Rüstung befindet sich dann tatsächlich noch ein Individuum, was dann eben anders ist als die anderen Ritter.
Ja, aber ich glaube, genau das ist so ein bisschen schwierig, weil du eben mit einem Klischee zu tun hast, ne? Also,
Das stimmt, wenn du
so einen Ritter dann erstellst, dann ist der erstmal der. Und dann musst du irgendwie schaffen, dieses Klischee zu durchbrechen und zu sagen, ich bin nicht einfach nur so ein Standard-Ritter. Das muss man bei sich selber hinkriegen und sich auch gut überlegen, wie unterscheide ich mich von den Rittern, die man aus Fernsehsendungen und eben aus der Artus-Sage oder was auch immer kennt. Wie unterscheide ich mich daher? Und gleichzeitig das dann auch noch rüberbringen an die anderen Spieler, die da eine ähnliche Vorstellung dann auch haben, ist bei so einem Ritter, der eben sehr mit Moralvorstellungen, mit Tugenden verbunden ist, vielleicht noch schwerer als mit so vielen anderen Standardklassen oder Standardrollen im Rollenspiel, wie das so versehen ist.
Wir sind eben sehr geprägt von dieser romantischen Vorstellung des Ritters, wie sie eben dann von Thomas Malory in Mord d'Arthur so hin und her getragen wurde. Wobei auch da die Ritter der Tafelrunde, wenn man das liest, Das sind nicht nur nette Leute, die töten zwischendurch Unschuldige im Wahn. Sir Gawain tut das zum Beispiel. Lancelot begeht ein schreckliches Verbrechen, indem er die Frau des Königs sozusagen umgarnt, beziehungsweise sie ihn verführt. Also diese Figuren sind von ihren Leidenschaften getrieben. Und gut, Pendragon kann das sehr gut darstellen, aber ich glaube, auch andere Systeme haben ihren Reiz, wenn man darin einen Ritter spielt. Also ich habe immer sehr gerne einen Paladin gespielt bei D&D, weil ich auch diesen Moralkodex immer sehr schön fand und für den Spielleiter umso einfacher ein Szenario darum zu stricken.
Wir sind dann soweit durch. Uns würde natürlich interessieren, auch wie ihr dieses Klischee vom Ritter empfindet oder vielleicht auch, um das ein bisschen weiterzuführen, was waren wirklich gute Beispiele für Ritter in euren Runden, die eben nicht langweilig waren? Also was waren die Kniffe, mit denen ihr einen typischen Standardritter, der durchaus seine Tugenden haben soll, also es geht uns um den romantischen Ritter, der aber ein bisschen besonders ist. Was war die Besonderheit in euren Rollenspielrunden? Das wird uns noch interessieren. Schreibt es uns hier auf die, ja, auf unsere Seite bei dem entsprechenden Beitrag. Ihr werdet es ja wahrscheinlich, oder einige werden es ja auf der RPC direkt mitnehmen. Dann müsst ihr ein bisschen suchen unter system-matters.de. Na gut, suchen. Ich glaube, das schafft man schon. oder auf unserer Facebook-Seite, wie auch immer, wird mich zumindest sehr interessieren, was sind eure besonderen Rittererfahrungen. Ansonsten hoffe ich, dass wir euch einen so ein bisschen Einblick in das Rittertum geben konnten, auch so ein bisschen darüber, was Ritter im Rollenspiel besonders macht oder problematisch macht. Und ja, wünschen euch oder hoffen, dass ihr eine schöne Zeit auf der RPC hattet und ja, freuen uns dann, euch beim nächsten Mal wieder zu unterhalten.
Ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau.
Macht's gut. Tschüss.